ARD Sound.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Hallöchen.
Hallo, liebe Kim.
Hallo.
Sind wir wieder da?
Ja, hallo allen, die jetzt uns zugeschaltet haben, die uns zuhören. Der Klaus sieht immer sehr, sehr gut aus. Aber heute hat er so das ganz edle. Den ganz edlen Zwirn.
Naja, noch, da ist noch steigerungsfähig, aber das ist jetzt so. Ich habe heute Mittag noch einen Business Lunch im Capital Club, da muss ich moderieren. Und ja, da habe ich mich ein bisschen businesslike gekleidet. Auf die Krawatte habe ich aber verzichtet.
Du könntest auch so ein Unternehmen führen jetzt, wenn ich dich nicht kennen würde.
Ja.
Zum Aktentäschchen noch dazu.
Vielleicht, ja.
Ja? Mhm. Ich würde mich umgedreht
Habe ich
haben.
Verpasst. Jetzt ist zu spät.
Stimmt. Aber es ist nie zu spät für viele Dinge, die ich mir zum Beispiel gar nicht zutraue, so wie du es jetzt gerade getan hast, 5 Stunden dich in die Oper zu setzen. Du warst jetzt gerade unterwegs, ne?
Ich war in der Deutschen Oper zu Julius Caesar in Ägypten mit Kleopatra von Händel. Eine wunderbare Oper, eine tolle Musik. Aber 4,5 Stunden tatsächlich diese Oper mit 2 Pausen, aber mit Applaus und so. Also bist du denn doch da 5 Stunden dabei.
Wie bereitet man sich denn darauf vor?
Ja, gar nicht. Ich habe das auch gar nicht registriert gehabt, dass das so lange dauert. Habe erst gedacht, na, oh Gott, was hast du dich da eingelassen? Aber ich muss sagen, es verging die Zeit, weil das so eine schöne Oper ist. Tolle Musik, die Sänger waren super und immer auch was los auf der Bühne, sodass die Zeit wirklich verging. Wundert man sich.
Und hattest du das Gefühl, dass man es häufiger merkt, dass eine Tür aufgeht, weil die Leute mal müssen?
Nee.
Das fällt einem dann auch gar nicht mehr auf, ne?
Dass der Nein, das ist aber,
so
glaube ich, auch keiner.
In dem Stück einfach.
Ja, genau. Außerdem, ja. 2 Pausen sind ja eingebaut. Also deshalb.
Ach, 2. Okay.
2 Pausen, ja, Gott sei Dank.
Okay.
Ja. Ne, aber war wunderbar, kann man empfehlen.
Ja.
Und man soll auch den Mut haben, sich mal auf so eine lange Zeit einzulassen.
Sehr gut. Und dann wir waren beide kulturell unterwegs.
Mhm.
Wir haben unsere Lieblings-Katharine Merling besucht.
Ja.
Im Tipi am Kanzleramt.
Zu ihrer neuen Show.
Genau, Diamonds. Und so ein bisschen Marilyn Monroe, aber auch ihre persönlichen Diamanten, ne, aus
genau.
ihrer langjährigen Show oder aus eurer Karriere. Das war so toll.
Also man wundert sich ja immer, woher
Wahnsinn.
Diese kleine Person diese Kraft nimmt.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, und weißt du, was ich auch so toll an ihr finde? Die ist unterhaltsam, die hat erstmal eine Granatenstimme, das wissen wir alle. Sie ist eine unglaublich tolle Darstellerin, aber die hat immer so eine Haltung auch. Also es ist nie blöd, nie langweilig, nie so oberflächlich. Die steht da und holt uns ab und nimmt uns mit und regt uns zum Denken an. Und dann lässt uns aber wieder los ins Feiern und ins Wildsein.
Ja, ich bewundere das, weil sie ja auch noch im Renaissance-Theater auch noch bis vor kurzem da auch noch auf der Bühne stand, bei Sophia auch, künstliche Intelligenz. Und Wahnsinn, also was die Frau drauf hat, alle Achtung.
Katharine, wir verneigen uns vor dir.
Auf jeden Fall.
Ja. Unsere Kultursenatorin.
Die hatte auch kräftig mitgefeiert.
Und du und ich, wir haben noch drüber gesprochen.
Ob es ihre letzte Vorstellung ist.
Ja.
Und das
also war's
dann.
War ja so ein bisschen absehbar, aber das ist dann direkt, glaube ich, am nächsten Tag hat sie
gesagt. Ja, das war Donnerstag und Freitag hat sie dann um ihren Rückzug gebeten, den regierenden Bürgermeister.
Sarah Wedel-Wilson. Aber kannst du mir das jetzt mal erklären? Also, ich weiß, es geht um eine Fördermittelaffäre und ich habe auch die Idee, dass das wahrscheinlich. Also, sie bestimmt, welche. Was gefördert werden muss, was, ich kann es gar nicht anders erklären, weil ich mich immer frage, wonach bestimmt ein Kultursenator und eine Kultursenatorin?
Na, dafür hat man ja seine Fachabteilung und die müssten sich eigentlich auskennen, denn gibt es ja, wenn so ein Programm aufgelegt wird, melden sich auch selber Institutionen, Organisationen und sagen, wir haben hier ein Projekt, wir hätten gerne eine Förderung. So, das hat alles ein Geschmäckle bekommen, weil der Rechnungshofbericht liegt jetzt vor, dass gegen bestehendes Haushaltsrecht verstoßen ist, dass man diese Fördermittel so nicht hätte freigeben können ohne die Prüfung. Und der Hintergrund ist, dass da 2 Abgeordnete der CDU, der Fraktionsvorsitzende und ein anderer Abgeordneter, massiven Druck auf die Kulturverwaltung ausgeübt haben, also auf die Senatorin und davor auf den Senator, und haben selber eine Liste gemacht. Und das ist absolut unzulässig.
Ah.
Ja, und dann waren noch zufällig auch noch etliche CDU-Freundinnen und Freunde, die Projektträger, die hatten hatten aber gar keine Erfahrung für diese Projekte. Also da ist schon ziemlich der Verdacht nahe, dass das nicht mit rechten Mitteln zustande gekommen ist. Und das hat der Rechnungshof jetzt auch geprüft. Und da blieb ihr jetzt nur noch der Rücktritt. Sie hatte noch versucht, durch ein Bauernopfer, durch ihren Staatssekretär.
Ja, der aber, der eigentlich ja
der hat sich darauf gewarnt.
Genau.
Ja, der wurde rausgeschmissen am Dienstag in der Senatssitzung und am Freitag musste sie dann gehen.
Aber sag mal, das ist doch, wenn ich das richtig verstehe, ist das doch Steuergeld.
Ja, natürlich.
Die Politik will ja Kunst ermöglichen, das habe ich auch verstanden, aber diese strengen Regeln, die habe ich eben noch nicht verstanden.
Das ist auch kompliziert. Die Landeshaushaltsordnung ist etwas für Spezialisten. Ja. Ja. Aber hier war ja die Idee, und die ist ja auch gut. Aber
wir reden ja hier um 2,5 Millionen ungefähr, ne?
Ja, das Programm ist viel größer. Und das ist ja eine gute Idee gewesen, dass man gerade bei aufkommenden Antisemitismus etwas dagegen tun muss.
Ja.
Und deshalb sind da Gelder zur Verfügung gestellt worden. Das ist alles richtig. Aber das heißt ja nicht, dass man den Verstand ausschaltet und gegen die Gesetze verstößt. Sondern da muss man natürlich prüfen, sind die seriös, diese Anbieter? Können die überhaupt was leisten? Und nicht denen einfach Geld überweisen und dann guckt mal anschließend, ob was rausgekommen ist oder nicht.
Was bedeutet denn das für die Kultur jetzt eigentlich gerade?
Ja, eine schlimme Übergangsphase. Ja, also es sind ja viele Dinge zu klären und vorzubereiten, auch Haushaltsfragen und Entscheidungen kultureller Art. Und das ist ein Desaster für die Kultur in Berlin. Die Kultur ist eins der Assets, die wir überhaupt haben, mit denen wir glänzen können weltweit. Und da ist wichtig, dass da eine Kontinuität ist, eine Ruhe auch da ist, konzeptionell gearbeitet werden kann. Und das ist jetzt erstmal wieder für ein paar Monate nicht mehr der Fall. Nicht so schön.
Nee, weißt du was, ich habe lange überlegt, ob ich dir erzähle, wo ich letzte Woche noch zusätzlich war. Und ich habe mich, weil ich musste überlegen, weil ich es meinen Eltern, musste ich noch was beichten, bevor ich das hier öffentlich erzählen kann.
Und jetzt kommt die öffentliche Beichte, oder?
Nee, ich habe es meinen Eltern jetzt erzählt am Wochenende. Pass auf, also ich war früher Raucherin und dann habe ich 7 Jahre nicht geraucht. Und dann habe ich mich über was geärgert und zwar offensichtlich so sehr geärgert, dass tatsächlich ein Gang zum Kiosk unvermeidbar war.
Ein Rückfall.
Ein Rückfall ist geschehen. Und ich habe aber nicht Zigaretten geraucht, sondern diese IQOS. Weißt du, diese, von denen man ja sagt, die seien nicht so schlimm, aber die
aber sind da streitet man sich genauso drüber, ne? Da
brauche ich mich gar nicht streiten, ist genauso schlimm. Und vor allem ist ja dieses Suchtverhalten, dass das so über Nacht mit dem, also ich will jetzt nicht sagen mit dem ersten Zug, aber der erste Zug ermöglicht den zweiten und der zweite ermöglicht den dritten, dass das so schnell kommt, das hat mich doch sehr erschreckt. Und ich war wieder drin im Rauchzirkus und habe ein Jahr jetzt geraucht.
Und wie viel denn pro Tag?
Naja, das geht ja dann ganz schnell. Und mit diesen IQOS-Sachen ist ja noch schlimmer, weil du kannst die ja überall rauchen. Du riechst es ja nicht. Das riecht am Anfang so ein bisschen nach Popcorn, wenn die so anfangen zu... Es verbrennt ja nicht, es ist ja nur Dampf.
Ja.
Und der riecht dann am Anfang so ein bisschen. Aber ansonsten kannst du es halt überall und immer rauchen. Und das verführt dann auch mehr zu rauchen. Also ich war bestimmt 15, 20 war ich dann am Ende schon. Ich weiß, das ist für viele noch fast wenig. Aber so oder so wollte ich damit, ich wusste, ich will das nicht mehr. Also das ist ganz klar. Ich fand, erstmal ist es Todesursache Nummer 1.
Mhm.
Und wie doof bin ich denn, dass ich so ungut mit mir umgehe. Jahren, ne? Ja. Und wie gut es mir auch in den 7 Jahren gegangen ist. Erstmal habe ich 10 Kilo zugenommen. Hurra!
Schokolade und alles, ja.
War wirklich original 10 Kilo. Ja. Aber davon waren 7 wieder runter.
Mhm.
Naja, so jetzt ist es, wie es ist. Und ich bin damals zu so einem Seminar gegangen. Das machen 2 Ärzte. Der eine ist Suchttherapeut, also Psychotherapeut und speziell für Suchtsüchte und Süchtige. Und der andere ist Anästhesist und Schmerztherapeut.
Mhm.
Und die halten einen dann, also es geht dann so 6-7 Stunden, dann sitzen da so 80 bis 100 Leute.
80 ja, Leute in einem Saal?
Ja, und die haben auch erklärt, dass das ist wie eine Gruppentherapie und das ist noch wirksamer in Gruppe als alleine das zu machen. Also du kriegst so ein bisschen so ein Sozialverhalten erstmal oder nicht, so eine Verhaltenstherapie, indem sie dir alles erzählen, was du eigentlich schon weißt, aber noch ein bisschen mehr zeigen, dass all diese Gründe, von denen du behauptest, warum Rauchen für dich schön sei, dass du dich fokussieren kannst, konzentrieren kannst, abschalten kannst, nur die Zeit für dich hast und das widerlegen sie dir alles. Das ist gut, das ist wirklich sehr gut. Und dann kriegst du so 7 kleine Spritzchen ins und ams und ums Ohr herum.
Aber nicht so Akupunktur, sondern richtig Spritzen.
Nee, ja. Richtig Spritzen, das ist Da werden so ganz kurz die Nervenbahnen zu deinen Verhaltensmustern unterbrochen und da ist auch ein bisschen Dopamin drin. Und dann gibt es noch eine halbe Stunde Hypnose. Und da, das ist aber
für jeden Einzelnen?
Nee, alle zusammen.
Ach so, ihr werdet
wir sitzen
in
da
Gruppe
einfach, ja.
hypnotisiert.
Und du bist aber mit deinem Bewusstsein total da. Also es ist jetzt nicht so, dass du danach so Show-Hypnose-mäßig bereit bist, den nächsten Bankautomaten zu knacken. Ja, und dann gehst du raus.
Ja.
Und jetzt bin ich Nichtraucherin.
Und damit ist das getan,
vor vier Tagen,
für den eine Sitzung da?
Offensichtlich. Hat es beim ersten Mal ja schon so geklappt. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es jetzt auch wieder geklappt hat. Die ersten drei Tage sind die herausforderndsten. Also du merkst es auch körperlich so ein bisschen. Kopfschmerzen, Müdigkeit.
Also Entzug,
Krämpfe.
Ne?
Ja, wobei das gar nicht wohl so schlimm sei, der Nikotinentzug. Und ich habe den auch gar nicht so empfunden. Jetzt ist es so. Jetzt. Und es war, ist so ein bisschen, als hätte mir mein Lieblingsspielzeug, mein Teddy, weggenommen. Es ist so eine
jetzt weißt du nicht mehr, was du mit den Händen machen sollst.
Doch, aber ich habe jetzt eindeutig mehr Zeit.
Ja.
Das ist,
ja. Naja, ich aber bin ja in der glücklichen Situation, dass ich nie geraucht habe.
Hast du es mal probiert?
Naja, probiert habe ich es auch mal, aber das war dann eher eine Pusterette als eine Zigarette. Ich kann gar nicht Lunge rauchen oder sowas, das geht gar nicht.
Hast du mal gekifft?
Nein, auch nicht, weil ich ja, wie gesagt, gar nicht geraucht habe. Also das war vielleicht auch mit eine Ursache dafür.
Ne? Ja, es gibt schon auch Kiffer, die wohl nicht Raucher sind, aber...
Ja, ja, aber...
Hast du auch nicht gemeint? Und irgendeine andere Droge?
Naja, Alkohol, ja. Das ist ja auch eine Droge. So, also ganz drogenfrei bin ich natürlich nicht, aber ich hatte ja, der Jörn, der war ja ein starker Raucher, ja.
Stimmt.
Und das ist dann schon eine Herausforderung, ja. So das war aber auch so, ich weiß noch, wenn mit Jörn und zwei Freunden haben wir Kanaster gespielt, zu viert, ja. Und drei Kettenraucher dabei. Ich durfte dann auf den Balkon gehen, um Luft zu holen, ja, weil die mich so eingenebelt hatten, dass ich ja wirklich Atemnot kriege. Und ich bin ein absolut toleranter Nichtraucher. Ja. Also bei mir darf auch zu Hause geraucht werden. Aber dann hat der Jörn aufgehört zu rauchen von heute auf morgen. Hat es auch gut geschafft, muss ich sagen. Und dann durfte bei uns gar keiner mehr rauchen.
Ja, ja.
Dann mussten die Raucher auf den Balkon gehen.
Wir Nichtraucher sind keine Toleranten.
Nee. Also der war dann nachher richtig radikal. Ja.
Aber das überleg mal, wenn du sagst, du musstest auf den Balkon, was das für Zeiten waren. Klaus, die Ärzte haben uns auch erzählt, dass es früher vor den OPs, also der eine ist Chefarzt der Anästhesie, also das sind richtig leitende Klinikärzte, dass die vor den Operationssälen einen Raum hatten, wo die erstmal noch vor einer OP noch eine durchgezogen haben. Mhm. Oder in den Zügen, im Flugzeug, weiß ich noch, da haben die sich alle nach hinten dann kurz mal gesetzt, um eine durchzuziehen.
Ja, nicht gesetzt, ja, ich saß hinten, ja, weil ich keinen Platz vorne gekriegt habe. Und dann kamen die ganzen Raucher nach hinten, haben sich in Gang gestellt und dich da vollgeblasen. Ja, so, also das war also auch furchtbar, die Zeiten, ja.
Ja, oder im Auto als Kind saß du da und dann hat der Vater da mal eben
das. Oder? Also es war ganz furchtbar. Ich habe das eingeführt, als ich Stadtrat war, in meinen Dienstbesprechungen, da durfte nicht geraucht werden. Ja? Da durfte aber noch im eigenen Zimmer geraucht werden und so. Aber da habe ich dann gesagt, nee, bei Sitzungen finde ich nicht gut. Auch bei Fraktionssitzungen durfte bei uns dann nicht geraucht werden. Das war ja, ist ja schon alles wieder Jahrzehnte her.
Aber dieses Nichtrauchergesetz, also zumindest in der Gastronomie und so, das hat tatsächlich was auch gebracht, weil da sind die meisten von Nikotin runter. Also das ist, hat so einen richtigen Knick gegeben und da gab es die meisten oder eine hohe Welle an Rückgängern. Aber ansonsten sind wir in Deutschland tatsächlich bei knapp 23% zwischen 18 und 64.
Man hat immer das Gefühl, dass es doch wieder zunimmt.
Ich glaube auch.
Ja. Und der Jörn hat auch zu spät aufgehört.
Wie alt war er?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das von heute auf morgen, wie gesagt, aber auch zu spät. Der hätte 10 Jahre früher aufhören müssen. Hatte dann auch schon eine Lungenschädigung gehabt. Also, aber, und es ging denn. Ich hätte nie geglaubt, dass der von heute auf morgen aufhören kann. Der hatte dann am Anfang noch so ein paar Nikotinflästerchen da oder so ein Kaugummi. Aber im Grunde genommen, der war auch nicht zickig oder so irgendwie. So, man hat da gar nichts gemerkt. Da habe ich ihn wirklich bewundert, wie das auf einmal ging. Also bei Männern musste schon mal einen Schock machen, dass die Angst um ihre Gesundheit haben. Und so massiv, dass sie dann tatsächlich aufhören. Bei Frauen weiß ich nicht, wie es da ist. Aber es ist sinnvoller aufzuhören. Das ist
Und es ist nie zu spät. Ne? Also natürlich ist es zu spät, um Gottes Willen. Also, man kann es in jedem Alter Alter macht es noch Sinn. Das ist es. Also du kannst es auch.
Also herzlichen Glückwunsch, liebe Kind.
Ja, genau.
Was haben deine Eltern jetzt gesagt?
Ja, pass auf. Ich sitze dann also am Wochenende, war wieder Gartenkolonie angesagt, weißt du? Und dann sitze ich mit meiner Mutter in der Laube und sage, Mama, ich muss dir jetzt was erzählen. Und bei so einem Satz schlägt natürlich das Mutterherz eh schon immer schneller. Und dann kam, Werner, komm mal rein. Und dann hat sie Werner gleich dazu geholt. Ich sagte, ja gut, jetzt kann ich es euch ja erzählen. Ich weiß, ihr macht euch immer so Sorgen. Ich mache es nicht mehr, ich rauche nicht mehr, aber ich habe jetzt ein Jahr lang geraucht.
Mhm. Ja, naja, du warst halt ja schon wieder beendet. Also
genau, jetzt brauchten sie sich auch nicht mehr aufregen. Aber guck mal, mit 57, ne? Da beschummelt.
Da sollte man jetzt eigentlich schon klüger geworden sein. Ja, ne?
Absolut. A, das und B, finde ich es aber trotzdem interessant, dass ich meine Eltern immer noch was verschweige. Das ist ja wie damals der blaue Brief in der Schule.
Den hast du abgefangen.
Immer noch Kind, ja.
Hast du abgefangen,
ja. Ich habe den Briefträger abgefangen damals.
Ja, der war damals, glaube ich, auch noch im blauen Umschlag, ne?
Nee, der war gar nicht. Nee? Kurioserweise war der gar nicht, nee. War bei uns ein ganz normaler. Hab ich mich auch oft gefragt, wieso heißt dieses Ding jetzt blauer Brief?
Muss ja irgendwas mal gewesen sein.
Ich habe auch gedacht, ich kann den so aus der Briefträgertasche direkt rausfischen, weil ich ihn sofort blau identifiziere. War nicht so, nee. Ja, so sieht's aus. Also, und jetzt, pass auf, jetzt werde ich natürlich richtig lustig. Jetzt habe ich nur noch Gemüse zu Hause, Obst zu Hause.
Also jetzt lebst du auch noch gesund.
Jetzt kommt das auch noch hinzu. Also Lara Croft sitzt bald vor dir. Da musst du lachen, ja, lach nur.
Wie sieht die zurzeit aus?
Die sieht gar nicht mal. Ich finde, ich bin selber ganz überrascht. Also wenn ich mit dem Hund durch den Wald gehe, mache ich meine ganzen Übungen und merke, das wird immer besser. Also Sport ist jetzt
Sport ist angesagt.
Viel einfacher auch.
Naja, siehst du, also alles positive Nebeneffekt. Ja, ein bisschen sich um seine Gesundheit zu kümmern, das kann überhaupt nicht schaden. Ja, ist doch toll.
Der Promi-Anruf.
Wir haben heute einen Telefongast.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der auch bei dir im Telefonbuch steht.
Im Telefonbuch steht der nicht.
Ich mir fast
vorstellen. Nee, aber wir kennen uns.
Ihr kennt euch und ihr mögt euch auch, ne?
Mhm.
Den kennen alle. Habe ich das Gefühl, und zwar auch schon sehr, sehr lange, weil der sehr, sehr lange im Geschäft ist. Erst im Osten, dann, als es noch Osten und Westen gab, sogar auch schon im Westen.
Das war das ganz Erstaunliche, dass der raus durfte. Oder ich habe gelesen, er ist einfach gegangen bei einer Sache. Das kann ich mir ja kaum vorstellen.
Ja, das muss er uns mal erzählen. Mhm. Das war wirklich eine spektakuläre Geschichte. Und das hatte auch was mit Giovanni Di Lorenzo und 3 nach 9 zu tun, unter anderem. Auch, also da gibt es einige Geschichten. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich mit ihm seit einiger Zeit schon wieder auch gemeinsam Riverboat moderiere. Mhm. Und wenn er mir gegenüber sitzt, dann habe ich immer das Gefühl, es ist so ein... Jetzt ist er drauf, hören wir gerade. Das heißt, er ist in der Leitung. Fritzi begrüßt ihn auch. Wenn ich alleine seine Stimme höre und sein Lächeln sehe, dann ist es immer so ein Stück wie zu Hause, weil der eigentlich gefühlt schon immer da war.
Mhm.
Hallo, mein Lieber, Wolfgang Lippert.
Hallo, guten Morgen.
Hallo,
guten Morgen.
Wolfgang.
Wo bist du gerade?
Was gesagt
machst du gerade? Ja.
Wir sind auf der schönen Insel Usedom.
Ach.
Und wenn ich jetzt aufstehe,
dann
kann ich die Ostsee sehen.
Ach, der Wal ist jetzt weg, ne?
Was?
Der Wal ist jetzt weg.
Der Wal ist wohl in Obhut. Er ist wohl in so einem Dock eingefahren worden und ist jetzt auf dem Weg nach Hause, hoffentlich.
In die Nordsee erstmal.
Irgendwie sowas. Und wir drücken ihm, also ich drücke ihm alle, glaube ich, drücken ihm die Daumen, weil, ja, das ist ein ganz emotionales Ding geworden.
Ja, also, aber soll ich dir was sagen? Ich drücke allen Tieren die Daumen, die
sich verstrandet
haben. Und, und da, naja.
Aber wie es immer so ist, es macht sich immer an einem Individuum irgendwie fest. Ne? Und man wünscht sich dann immer, warum nicht kriegen alle was ab davon. Ja. In dem Moment. Ist eben so.
Da gibt es doch diese eine berühmte Geschichte, wo du auf einmal, was Klaus auch irgendwie so wahrgenommen hat, dass du auf einmal im Westen plötzlich was gemacht hast, auf einmal eingeladen wurdest oder auf einmal da warst.
War das bei Elsner oder wo war das?
Ja, Klaus, genau, richtig. Mhm. Ich glaube, wir haben auch schon darüber geredet. Also, aber irgendwann. Aber da war es 1988. Mhm. Also die Grenzen waren noch zu. Es war eine Menge Tumult, Unruhe. Wir haben damals eine Resolution verfasst. Die Künstler haben eine Resolution verfasst an die Kulturoberin, dass es so nicht weitergehen sollte und so weiter. Das war eine kitzlige Zeit. Aber mal schnell zurück zu mir. Irgendwann, ich habe immer Angebote bekommen von Jürgen von der Lippe, von Karl Dall, Rudi Carell damals noch. Die wollten alle den Erna kommt Sänger da irgendwie mal auftreten lassen. Und das wurde immer abgelehnt von der Künstleragentur der DDR. Und aber eines Tages klingelt bei mir mein Telefon und ich gehe da ran. Und dass da ein Telefon klingelte, war damals zu dieser Zeit auch schon immer noch etwas Besonderes. Also jeder hatte nicht unbedingt so ein Ding. Und da sagt jemand, heute muss man darüber wirklich müde lächeln, aber es war so. Und dann sagt jemand, ja, guten Tag, mein Name ist Frank Elsner. Und ich dachte, wie? Frank Elsner, das kann doch gar nicht sein. Und hab gesagt, hier ist Inge Meisel. Wer ist das wirklich? Ich dachte, der veräppelt mich. Ich dachte, irgendeiner meiner Kumpels macht sich einen Scherz. Und dann sagte dieser wirkliche Frank Elsner, also ich bin's wirklich, rufe aus Luxemburg an und würde Sie gerne in meine Sendung Nase vorn einladen. Und da habe ich gesagt, naja, ist Ihnen entgangen, dass Sie da 1961 so ein etwas höheres Bauwerk errichtet haben und wir da nicht unbedingt darüber jumpen? Und er sagte, ja, aber ich dachte, dass Sie als verdienter Künstler des Volkes vielleicht eben auch reisen dürfen. Und da sage ich, naja, nur bedingt. Also wann ist denn das? Also ich hatte einen Termin für die Sendung Nase vorn. Das war die Nachfolgesendung, die Frank nach Wetten, das machte. Eine sehr schöne Sendung, eine intelligente Sendung. Deswegen hat sie sich vielleicht auch nicht so lange gehalten. Ich weiß es nicht. Aber so. Und dann habe ich mir listig ein Visum für einen Theaterbesuch in West-Berlin besorgt. Und das ging. Man hat also so einen Kulturaustausch, der war schon hin und wieder erwünscht. Aber eben, da stand drin, musste ich auch unterschreiben, keinen Kontakt zur Presse, keinen Kontakt zu Fernsehen, keine Interviews, keine
hat
Fotos.
Geklappt.
Keine, ja, Klaus, du hast recht, hat geklappt. Und ich dachte mir, jetzt wagst du es einfach. Für mich war der Zeitpunkt gekommen, jetzt musst du das machen. Das wusste keiner, außer meiner damaligen Freundin und meiner Fernsehchefin Evelyn Matt, die ich sehr, sehr geliebt habe.
So, und als du da jetzt bei Frank warst, wie haben die denn dann alle reagiert?
Naja, also ich war jetzt bei Frank und Frank sagte dann, guten Abend, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen nun meinen Kollegen Wolfgang Klippert vorstellen. Und ich stand hinter der Bühne und dachte, wow, ich bin Cousine von Frank Elsner. Hey, Chaka. Und so, und bin dann rausgeschwebt, wirklich, ich habe mir neulich mal angeguckt, bei YouTube gibt's das, bin so rausgeschwebt, voller Glück, dass mir diese List, dieser Husarenstreich gelungen ist, habe gar nicht an den nächsten Tag gedacht und bin dahin zu Frank. Dann haben wir uns ein paar liebe Komplimente gemacht. Er sagte, dass es doch schön ist, wenn man sich wie ein Kleingärtner darüber freuen kann, dass die Früchte über den Zaun hängen.
Wie war es denn dann, als du zurückgekommen bist?
So, pass auf, alles war prima. Ich komme zurück am Montag, klingelt wieder mein Telefon, aber da ist nicht Frank Elsner dran, sondern ein Mann, der mich anschreit. Und zwar ohne guten Tag, ohne so irgendwas, weil ich mir einbilde, das wäre da wohl die Höhe und so weiter. Und ich müsse jetzt mal unbedingt und so. Und ich wusste aber nicht genau, wer das war zu diesem Zeitpunkt. Ich habe mir nur gedacht, dass es mein Fernsehchef Ost ist, Heinz Adamek. Da bin ich also ins Büro gefahren und meine größte Angst zu diesem Zeitpunkt war, ich werde meine Samstagabendshow los, die ist Rhythmus von habe, ich werde meine Kindersendung los, die hieß Hey Du. Also ich hatte wirklich was zu verlieren. Und dann wollte ich ja so ein bisschen unterschwellig rauskriegen, habe ich diese Sendung noch. Und habe für ihn gesagt, wissen Sie, ich habe diese Kulissen da beobachtet und das war so toll bei Nase vorne und so. Und wir könnten für meine Sendung Glück muss man haben, auch so ein bisschen Glanz in die Hütte vertragen. So, jetzt dachte ich, entweder sagt er, das hat für Sie keine Relevanz mehr, weil Sie sind raus, aber er sagte dann, Ihre Sendung ist so schön, die kann man sogar auf Gartenstühlen machen. Und das fand ich eine kluge Antwort.
Ja.
Und war aber gleichsam, Gott sei Dank, dachte ich, hat das mir nicht weggenommen.
Also was du erlebt hast, das hat natürlich keiner erlebt in dem Sinne.
Ja, dann Wetten, das ja auch. Ja, das war ja auch eine lange Zeit. Aber da hat der Tommy denn noch dran gearbeitet, dass er wiederkommen durfte? Oder?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er wollte ja zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr, er wollte ja unbedingt ein Talkshow-Moderator sein. Und ich glaube, da liegt nicht seine Kernkompetenz, wie auch immer. Aber als er dann bei RTL nicht mehr ganz so erfolgreich war, wie das eigentlich gewohnt war, glaube ich, hat er relativ schnell den Gedanken gefasst, ich muss da wieder hin. Und mein Vertrag war nach 2 Jahren erstmal zu Ende Und er hat, denke ich, sein Hausrecht irgendwie als selbstverständlich angenommen und hat sich da eben wieder ins Spiel gebracht. Und ich bekam eine Nachfolgesendung von Professor Dieter Stolte, die hieß Die Goldmillion. Also das war eine Geschichte.
Kann ich mich daran erinnern.
Ja, ja, natürlich. Die war die Nachfolgesendung, wiederum die Nachfolge vom Großen Preis, den Wim Tölke moderierte.
Genau.
Und ich habe Wim Tölke mal vertreten, als er krank war beim Großen Preis. Und da kam der Unterhaltungschef und hat gesagt, macht der Lippert. Und das war auch ein ganz tolles Format, aber es war eben nicht mehr Wetten, dass.
Und war das, wie war das? Als hat man dich da ins Büro geholt und gesagt, so, Herr Lippert?
Ja, ja. Also pass auf, das war so verrückt. Also Professor Stolte ist ja ein wohlerzogener Mensch. Und der hatte auch so viel Herz und er hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass da jemand aus dem Osten mal in diese Position gelangt. Das war, glaube ich, auch sein ganz persönlicher Wunsch, denn der hatte eine starke Ostaffinität. Und als es soweit war, hat er mich bestellt in sein Büro nach Mainz. Also dann hat mich Professor Stolte empfangen und wir haben über alles geredet, über Bergsteigen, über Fernsehen, über den Herrn Holzammer, der da früher mal Intendant war, über einen Gobelin, der da an der Wand hing. Also wir haben über alles geredet, über Frauen, über Bücher, über, weiß ich nicht, Literatur. Ja, aber nicht so. Und dann bin ich da wieder raus und dachte, ja, was ist das? Und dann hat mich eine Woche später lang der Programmdirektor angerufen und hat gesagt, ganz knapp, Herr Lippert, Sie sind raus. Der Gottschalk kommt wieder zurück.
Das hat er gesagt, Herr Lippert, Sie sind raus?
Ja. Ja, ja. Hat er gesagt, tut mir leid eigentlich, aber der Gottschalk kommt wieder, der bringt eine Menge Werbeverträge noch mit und außerdem war der ja sowieso hier früher immer. Mhm. Und wir verlängern Ihren Vertrag nicht, aber Sie bekommen was Neues. Sie bekommen was Neues, machen Sie sich keine Sorgen. Wir verpflegen Sie schon.
Mhm. Ja, ja, aber trotzdem macht's ja was mit einem, oder?
Aber ja, und oder ich glaube, also Thomas, das wurde ja immer viel hineininterpretiert, aber Thomas hat mich dann mal eingeladen nach Los Angeles und ich bin da hingefahren, durch wie viele Schranken, bis ich dann endlich in seiner alten Burg war, die mittlerweile abgebrannt ist.
Eine Mühle.
Mühle, nicht der Burg, aber es sah so ein bisschen mittelalterlich aus, das Ding, ein bisschen opulent. Thomas hat ja sowas Barockes, ja.
Das stimmt.
Ja, da saßen wir mit Thea und mit ihm und ich hatte so ein Gefühl, dass ihm es ein bisschen wehtut, dass er mir da meine Karriere erstmal durchgeschnitten hat. Aber wie das Hemd und die Hose, wie das so ist.
Na klar. Was sagst du dazu, dass wir jetzt Wetten, dass wieder aufleben soll mit den Kaulitz-Brüdern?
Also ich habe es mir, als ich gefragt wurde, erstmal relativ einfach gemacht. Ich habe gesagt, ich drücke den beiden Jungs die Daumen. Und die drücke ich auch, weil es unter Umständen, es wird natürlich nie wieder dieses Familienformat sein. Es wird nicht diesen Glanz haben. Und dieses Lagerfeuer, weil das ist einfach eine Zeit, an die sich die Leute zwar gerne erinnern, aber die kann man heute nicht mehr mit dem Schnips wiederherstellen. Aber ich denke, dass diese Jungs so gut verdrahtet sind, dass es Glamour haben wird, dass es irgendwie ein Hingucker sein wird und man kann nur hoffen, dass dieses Millionenpublikum sich da nochmal irgendwie vereint.
Aber bei der ersten Sendung bestimmt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das sind ja dann eigentlich die entscheidenden Punkte. Wie geht's weiter?
Ja, ja.
Wie geht's weiter? Schaffen die das? Sind die wirklich, die sind ja wirklich flippy, Jungs. Und die Gedanken, die man mit Wetten, das verknüpft, sind andere. Da war eben eine Person, die irgendwie gemocht wurde, mehr oder weniger, an der sich da alles langgehangelt hat. Da waren die Gäste und so. Also es hat ja in den Köpfen der Leute ist das ganz schön fest verankert, wenn man sich überlegt, wie das damals war. Da hast du ja nicht gefragt, hast du Wetten, das gesehen am Montag, sondern die haben gesagt, sag mal, der Typ da mit der diese Flasche aufgeblasen hat. Hat niemand gefragt.
Ja. Nun hat sich natürlich das alles ja eh verändert, Wolfgang. Ne? Also insofern glaube ich da schon, dass das durchaus eine Chance hat, dass das wieder so ein Family-Ding werden könnte.
Vielleicht. Also die Leute sehnen sich ja.
Ja. Wer ist die Familie Klum?
Heidi reicht ja schon. Heidi kann ja dann doch die Hunzinger ersetzen da als Assistentin.
Ja,
naja. Zum Beispiel. Und sie kann aber auch gleich die Musik-Acts mit bestreiten. Der hat ja schon gesungen. Naja.
Das ist schon ein schlagkräftiges Unternehmen, diese Herrschaften da alle. Und da kann man auch immer nur den Hut ziehen und sagen, habt ihr fein gemacht. Du weißt, Kim, als wir ihr guten Tag sagen wollten im Friedrichter Palast, war sie so abgeschirmt, dass es für uns befremdlich war. Denn wir sind Kollegen, hallo? Und da kann man doch mal sagen, hey, machst du gut oder finde ich toll. Und dass sowas nicht mehr geht, weil da irgendwie fünf Securities zwischenstecken.
Entourage war beeindruckend dann, ne?
Ja, ja, das fand ich auch.
Ja, also ist ja auch in Ordnung irgendwie, aber ich war so ein bisschen enttäuscht und Kim, du auch, glaube ich.
Ich war fasziniert von diesem ganzen Brumbamborium drumherum. Ich hätte ihr so gerne gesagt, dass das total in Ordnung ist für mich, dass sie meine Frisuren immer kopiert. Das ist völlig in Ordnung.
Aber da bist du nicht zugekommen. Ja. Guck dir mal Klaus an, der war auch immer umlagert von irgendwelchen Securities. Man konnte sich aber trotzdem mit ihm unterhalten.
So soll es auch sein.
Ja, eben, so gehört sich's.
Siehst du, mit den Securities, hattest du sowas auch mal, Wolfgang?
Ja, klar.
Wirklich?
Ich hatte mal, was denkst du? Kannst du nicht die Personenschützer bei den großen Sendungen liefen ja erstmal so ein bisschen die Rauschgifthunde und Sprengstoffhunde durch die Gegend. Das war immer sehr befremdlich, weil man war so schön in Laune und so weiter und da kommt ja da so in Vollschutz jemand entgegen und du denkst, was ist los? Was ist denn hier passiert?
Was?
Ja, klar.
Du? Ich will mit dir noch einmal kurz darüber sprechen, dass mir das ja immer noch sehr, sehr leid tut, dass ich nicht zu deinem anderen Job komme. Also der eine Job ist ja, dass wir zusammen Riverboat moderieren, die Talkshow. Aber der andere Job ist ja, dass du auch hoch zu Ross, Störtebeker, in deinem wunderschönen, großen Mantel immer daherkommst und auf die Bühne gehst und singst und die Leute faszinierst. Ja. Und du lässt mich immer wieder ein und ich sage immer wieder, nee, ich komme nicht. Weil ich
du kommst nächstes Jahr. Und du bringst nämlich Klaus mit.
Du, es könnte sein, dass ich meine Fahrradtour mit Vera entwehen. Ich habe doch da meine Mädels-Clique und dann machen wir doch mal einmal im Jahr eine Fahrradtour. Und es könnte sein, ich habe Rügen ins auf den Tisch geschmissen, dass
das
wird.
Und dann mach das. Ich sage euch, wo ihr langfahren müsst und ich sage euch dann, wo ihr Zielpunkt ist, nämlich bei uns im Theater. Gibt es immer viele Plätze und dann singe ich euch was vor.
Oh, du, das ist doch das Gute, das weiß doch auch jeder. Der Wolfgang Lippert, der ist nicht nur Moderation, der ist auch Musik und der ist Entertainment.
Ja. Alles Liebe nach Usedom und dann
los.
Rügen.
Ja.
Grüß mir die Insel.
Ich danke euch beiden. Ich grüße die Insel, mach ich. Bis dann, winke.
Ja, winke. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss, du Lieber.
Mach's gut.
Danke
tschüss.
Dir, ja. Ciao.
Tschüss. Gerne.
Tschüss. Guck mal, da denkt Fritzi immer, tschüss, das kennst du
tschüss,
schon, das Wort,
dann denkt sie immer. Aber es ist interessant, dass Lippert auch Bodyguards hatte da für die Sendung nachher. Und wir hatten ja nur gerade wieder so einen Auftritt vom Secret Service gehabt in Washington, wo Trump höchstwahrscheinlich einem Attentat entgangen ist. Und da hat man gesehen, wie die da auf einmal alle da rauskamen und ihn beschützt haben, weggeführt haben, den Vance weggeführt haben. Und das ist schon eine Herausforderung. Heute amerikanischer Präsident, da gibt es Sicherheitsstufe 1 immer.
Wie ist denn das eigentlich in Deutschland?
Also in Deutschland gibt es die Regelung für Bundespräsidenten und Kanzler, die haben auf Lebenszeit ihre Sicherheit. Und bei den Ministerpräsidenten ist das so, das ist von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen anders. Ich glaube, in Bayern haben die nochmal eine volle Legislaturperiode Personenschutz und in anderen nach Bedarf. Nun gibt es auch etliche, die sich daran so gewöhnt haben, dass sie gar nicht die missen wollen. Ja, ich fand das ja mal ambivalent. Also ich weiß noch genau, vor 25 Jahren, ich kam von Hamburg von einer Talkshow zurück, bin am Bahnhof Zoda gelandet am 16. Juni und da bin ich verhaftet worden von meinen Personenschützern. Da habe ich gesagt, mein letzter Tag in Freiheit.
Wie verhaftet
wurde. Naja, die haben mich dann empfangen genommen.
Da waren sie so, quasi waren, an deiner Seite mit
Ich kam, wie gesagt, mit dem Zug und landete da am Bahnhof Zoo am Samstagvormittag. Und am Samstagnachmittag war dann die Wahl im Abgeordnetenhaus. Das ist genau vor 25 Jahren, am 16. Juni gewesen. Und seitdem hatte ich dann Personenschutz gehabt, ja. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil es ja natürlich schon was Ungewöhnliches. Wobei das ging dann relativ schnell. Ich habe die teilweise gar nicht mehr gesehen.
Bist du denn irgendwie auch eingeführt worden? Also gab es da Dinge, die du beachten solltest?
Nö, naja, gut, ja klar. Ja, es war ja immer die Regelung, wenn die dich zu Hause abgesetzt haben, dann sind die gegangen, so. Wenn du das Haus wieder verlassen wolltest, dann hättest du eigentlich Bescheid sagen sollen. Aber wenn ich nur irgendwie ein paar Brötchen hole am Samstag oder so, dann habe ich ja nicht den ganzen Apparat in Bewegung gesetzt. Auf der anderen Seite, also der Michael Müller ist gewählt worden und in dem Moment war meine Sicherheit bei ihm. So, ich war die sofort los. Und als ich nach Hause kam, waren auch die Wachschützer schon sofort weg. Da haben die dann das Häuschen zu Michael Müller nach Tempelhof gebracht. Ja, so, also da konntest du gar nicht so schnell gucken. Ja. Ich habe es aber nicht vermisst, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Weil es ist ja doch eine Einschränkung deiner Persönlichkeit. Ja. So, ja? Also du musst ja, du bist immer beobachtet. Aber ich habe auch immer gesagt, ich beobachte euch auch.
Ja, aber du kannst ja, also für mich wäre das auch nichts, ganz ehrlich. Auch wenn ich das natürlich immer sehr gerne bei dir beobachtet habe, mit den Menschen, die...
Ja, ich glaube, du hast da durchaus schon ein Auge gehabt auf gemeine Sicherheitsleute. Ne?
Na, auf einen.
Ja, das wollte ich nicht so genau sagen.
Ja, aber ich... Ich sage ja keine Namen.
Kannst du sagen, ja. Wir sagen jetzt nicht die Namen.
Ich weiß die Namen auch gar nicht.
Nein, das ist ja auch egal.
Nee, eben.
Nicht? Ich habe immer gegrüßt.
Ach so. Mhm. Oh, guck mal, wir haben neue Fragen bekommen von unserem Michael, unserem Redakteur.
Die Fragen der Woche.
Wart ihr schon mal auf einem Klassentreffen? Ja, sogar bei meinem eigenen.
Na, das ist auch höchstwahrscheinlich damit gemeint. Ja, wir machen einmal im Jahr Klassentreffen. Also wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir wollen uns nicht erst im Altersheim wieder treffen, sondern machen das einmal im Jahr. Und ist ja auch gar nicht so schwierig zu organisieren. Und bei uns kommen immer noch so 16 Leute und dann treffen wir uns zum einen kulturellen Teil, machen wir meistens vorher und dann gehen wir essen. Und ist immer schön.
Wie war das damals, als du dann Regierender wurdest? Haben dann alle gesagt, na klar, das war doch absehbar. Der Klaus, der war doch schon in der Schule so.
Nee, also das glaube ich nicht absehbar. War ja für mich auch nicht absehbar. Also insofern, nö.
Frage an Klaus. Wie war die längste Zeit, die du am Stück im Bergheim verbracht hast? Oder was war die längste Zeit?
Jetzt wird es ja interessant. Also ich war, glaube ich, mal zu einer Kulturveranstaltung im Bergheim. Das gab es ja da auch oder gibt es immer noch, weiß ich nicht. Und dann war ich aber im richtigen Bergheim nur einmal in meinem ganzen Leben. Das waren dann aber mehrere Stunden.
Ich war noch nie im Bergheim. Das kann ich selber gar nicht glauben. Ich war da noch nie.
Das hat ja Nimbus und ich wundere mich immer, dass da doch auch ältere Leute da immer hinwollen. Man soll sich ja manchmal auch altersgerecht verhalten, ne?
Finde ich nicht. Finde ich überhaupt nicht.
Wenn du deinen Spruch machst, dann gehst du ins Bergheim demnächst, ja?
Frage an Kim. Ich will mehr von diesem Leben. Was bedeutet das für dieser Satz für dich? Ich habe den... denn ich will mehr, ich will mehr von diesem Leben. Ich habe noch lange nicht genug vom blauen Himmel oder Regen. Ich fand es so schön, dieses mehr. Naja, mir bedeutet der Satz schon eine Menge, weil ganz viele Zeiten doch sehr oberflächlich so dahin plätschern. Man steht morgens auf und abends geht man ins Bett. Und dazwischen macht man Dinge, die man vielleicht gar nicht so achtsam macht. Und ich finde es schon schön, wenn man nicht diese Scheibe zwischen sich und dem Leben hat und immer so denkt, ach, guck mal, die anderen, die machen das. Ach, das wollte ich doch auch schon immer machen. Sondern einfach sich darüber im Klaren ist, was will ich, wie kann ich es erreichen, also mache ich es.
Mhm. Ja. Frage an Klaus. Wann in deiner politischen Laufbahn hast du dir das Ziel gesetzt, regierender Bürgermeister zu werden? Das habe ich mir nie gesetzt. Es ergab sich dann die Gelegenheit und dann habe ich auch gesagt, ja, mache ich. Ich bin das erste Mal, glaube ich, damit konfrontiert worden, als ich Fraktionsvorsitzender wurde und da war mir klar, früher oder später kommt mal die Frage, ob du dafür kandidieren wirst. Aber das war eine besondere Situation, als ich Regierender wurde. Das habe ich nicht geahnt. Und insofern war das jetzt kein Masterplan.
Aber das meinte ich wohl mit der Klasse. Weißt du, also bei mir zum Beispiel, als ich auf dem Klassentreffen war, da haben alle gesagt, na, das war jetzt gar nicht. Haben wir uns schon vorstellen können, dass die jetzt auch zum Fernsehen geht oder dass die jetzt singt, weil ich auf Abibällen gesungen habe und so. Aber also es war jetzt nicht... Völlig absurd, der Gedanke, dass ich mal die Karriere einschlage. Und deshalb meine ich bei dir, dass da vielleicht auch ein paar Schüler gesagt haben, ja, der war ja Klassensprecher oder Schülersprecher.
Ja,
oder?
Ich war in einer Planungsgruppe und sowas habe ich schon gemacht und bin dann ja zu den Jungsozialisten gegangen mit 18. Aber ja, so eine Karriere vorauszusagen, das geht eigentlich nicht.
Gut.
Ja, ist schon wieder soweit.
Yep.
Alles Liebe, alles Gute. Bis demnächst.
Bis demnächst. Bis nächste Woche, würde ich sagen.
Ja.
Macht's gut.
Ciao.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von rbb 88.8. Jetzt auch zu sehen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr im rbb-Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Wer hat die Radioaktivität entdeckt?
Wer ist die bekannteste Person Mexikos?
Und wessen Tagebuch kennen wir alle?
Das alles waren Frauen. Hi, ich bin Zoe und bei Wissen mit Zoe schauen wir uns in jeder Folge eine wichtige Frau der Geschichte an.
Milena Maric, Frida Kahlo, Indira Gandhi.
Egal ob mega bekannt oder eher vergessen. Hier werden wir checken, wie diese Frauen gelebt haben,
wie sie sich unter Männern behaupten konnten und wie sie die Geschichte verändert haben.
Also seid Girls Girls und hört rein.
Wissen mit Zoe.
Jeden Mittwoch um 23.59 Uhr eine neue Folge in der ARD Audiothek
und überall sonst, wo es Podcasts gibt.